Radio SRF. International. Eine Sendung von Peter Giesling.
Nachrichten im russischen Fernsehen. Fast alle Tage hört man solche Schlagzeilen.
Soeben ist in Dagestan ein Sondereinsatz des Geheimdienstes beendet worden. Sondertruppen haben während dreier Tage Untergrundkämpfe bekämpft. Die Banditen haben Widerstand geleistet, sind dann aber vernichtet worden.
Für die Moderatorin der russischen Tagesschau ist dies eine Routinemeldung. Denn bei Terroranschlägen islamischer Extremisten und bei staatlichen Antiterroraktionen im Nordkaukasus sind allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres 123 Menschen getötet worden. Im vergangenen Jahr forderten der Terror und die Terrorbekämpfung in Russlands Nordkaukasus über 700 Tote. Ein Ende der Gewalt ist nicht absehbar. Auch weil die russischen Sondertruppen, die im Kaukasus stationiert sind, und die staatlichen Rechtsschutzorgane immer wieder die Menschenrechte verletzen und so die Stimmung bei der Bevölkerung aufheizen. Im Zweifelsfalle schießen und töten lautet die Devise der Sondertruppen. Vor allem junge Männer, die des Terrors verdächtigt werden oder die mit mutmaßlichen Extremisten in Verbindung stehen könnten, werden oft auf der Stelle getötet. Im russischen Sprachgebrauch heißt dies dann liquidiert oder vernichtet, wie dies eben in der Nachrichtenmeldung zu hören war. Zudem in den Gefängnissen wird gequält, gefoltert, vielen Angeklagten wird das rechtliche Gehör verweigert. Tschetschenien galt lange als Zentrum des russischen Terrors, doch in den letzten Jahren hat sich die russische Kaukasusrepublik Dagestan immer stärker zum Brennpunkt des Terrors, aber auch der Justizwillkür entwickelt. Die Region liegt knapp 2000 Kilometer südlich von Moskau. Flächenmäßig ist Dagestan etwas größer als die Schweiz, die Republik zählt knapp 3 Millionen Einwohner. Im Süden grenzt das Land an die Erhebungen des Großen Kaukasus, an Georgien und an Aserbaidschan und im Osten ans Kaspische Meer. Die Uferlandschaft bei der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala wirkt wenig idyllisch. Überall trifft man dort auf heruntergekommene oder stillgelegte Fabrikationsbetriebe, auf Berge von Abfall, auch wenn man der Uferstraße rund 120 Kilometer südwärts bis zur historischen Stadt der Bend dicht bis zur Grenze nach Aserbaidschan folgt. Überall ist die wirtschaftliche Armut des Landes sicht- und spürbar. Die Bevölkerung Dagestans setzt sich aus über 30 Ethnien zusammen, insbesondere aus Awaren, Daginern, Kumyken, Leskiern oder Laken. Die meisten bekennen sich zu einem gemäßigten Islam. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und seit den beiden Kriegen im benachbarten Tschetschenien gewinnen in Dagestan aber auch radikale, salafistische Islamisten immer mehr Einfluss. Mit Anschlägen auf staatliche russische Einrichtungen kämpfen einige unter ihnen nicht bloß für ein staatlich unabhängiges Dagestan, nein, sondern für ein alle russischen Nordkaukasusrepubliken umfassendes islamisches Emirat. Die Regierung in Moskau ihrerseits versucht, dem Terror der Extremisten Einhalt zu gebieten. Sondertruppen, die eigens dazu im Kaukasus stationiert sind, bekämpfen mutmaßliche islamische Terroristen äußerst brutal. Wenn sie beispielsweise einen Hausextremisten vermuten, welche sie für den einen oder anderen begangenen Anschlag verdächtigen, so wird dieses Haus umstellt und beschossen. Immer wieder fordern solche Aktionen dann auch zivile Opfer, Tote und Verletzte. Kein Wunder also, dass sich, wie hier bei einer Umfrage unter dem großen Lenin-Denkmal in Machatschkala, viele der befragten Einwohner verunsichert und unzufrieden äußern, weil sie sich jeden Tag davor fürchten, von Terroranschlägen oder von staatlichen Antiterroraktionen betroffen zu werden.
Es ist schwierig, hier zu leben. Immer wieder wird irgendwo geschossen. Das ist tragisch. Und auch, dass es hier für die Jungen kaum Arbeit gibt.
И хочется, чтобы была работа у молодежи.
Ну, все хорошо, мы не жалуемся. Я еще не видела и такого человека, который жаловался.
Wir beklagen uns nicht. Ich kenne überhaupt niemanden, der hier klagen würde. Extremismus gibt's in allen Ländern. Der betrifft nur eine bestimmte Gruppe von Leuten. Schwer haben wir es hier. Sie wissen ja, wegen des Extremismus. Man muss sich stets fürchten. Wir wissen nicht, was morgen ist.
Wir haben dazu nichts zu sagen. Alles entscheidet die Regierung.
Ich möchte, dass es hier weniger Zwist gibt.
Dagestan gilt heute in Russland als Epizentrum des Terrors. Die Region, so sagen viele, sei schlicht unkontrollier und unregierbar. Und weil die Behörden die Grundsätze des Rechtsstaates missachteten, sei Dagestan zu einem rechtsfreien Raum geworden. Wir machen uns auf zur russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Ihr Büro in der dagestanischen Hauptstadt Machatschkala befindet sich etwas versteckt auf einer Büroetage in einem Einkaufszentrum. Täglich suchen hier Hilfesuchende Rat und Beistand. Die Juristin Jelena Djenisenko arbeitet schon seit längerer Zeit für Memorial. Immer und immer wieder versucht sie, die Justizbehörden auf Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Verhafteten aufmerksam zu machen und diese zu Korrekturen zu bewegen. Sie schreibt offene Briefe und hilft bei Klagen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, eine Sisyphos-Arbeit. Vor allem, weil die Bemühungen von Memorial meist wenig bewirken, auch bei offensichtlichen Skandalen. Ein Beispiel: Jelena Denisenko schildert, wie im vergangenen November bei einer staatlichen Antiterroraktion zwei offenbar irrtümlich als Extremisten beschuldigte Ärzte direkt von ihrer Arbeit verschleppt worden sind.
Пришли, забрали одного прямо с операции, он анестезиологом работал, второго в другом отделении, в этой же больнице, в этом в центральной.
Den einen Arzt, einen Anästhesisten haben sie eines Abends aus dem Operationssaal verschleppt, den anderen aus einem Nebengebäude. Uniformierte mit Gewehren haben die Ärzte gepackt und wortlos weggeführt.
Der Anästhesist befindet sich noch immer in Untersuchungshaft, der andere Arzt ist tot. Zwei Tage nachdem ihn die Antiterrortruppe aus dem Spital entführt hatte, gaben die Behörden dessen Leichnam der Familie zurück. Zuvor war er offenbar von den Truppen in ein Haus gebracht und dort wiederum im Rahmen einer sogenannten Antiterroraktion getötet worden.
Sie haben dem Arzt einen Sack über den Kopf gestülpt, ihn ins Haus geführt und dann begonnen, das Haus zu beschießen. Dabei ist er gestorben. Das Antiterrorkommando wollte offenbar den Eindruck erwecken, der Festgenommene habe Widerstand geleistet. Der Familie ist der Leichnam mit abgetrenntem Kopf übergeben worden.
Der Fall der beiden Ärzte hat auch international für Empörung gesorgt. Und selbst die regierungsnahe russische Nachrichtenagentur RIA Novosti bezeichnet das Vorgehen gegen die Mediziner als Skandal. Doch die Rechtsorgane in Russlands Kaukasus haben sich bis jetzt nicht veranlasst gesehen, für Aufklärung und für Rechtmäßigkeit zu sorgen. Und dies ist kein Einzelfall. Wenn mutmaßliche Terroristen immer nach offizieller Darstellung Widerstand gegen Beamte geleistet haben und dabei getötet werden, so handelt es sich in Wirklichkeit meist um eigentliche Hinrichtungen. Berüchtigt ist auch der Umgang der Sondereinheiten mit Gefangenen. Diesen werde oft das rechtliche Gehör verweigert, vor allem so Jelena Denisenko von Memorial, es werde oft gefoltert.
Еще одна проблема – это пытки. Пытки именно в СИЗО, ВВС.
Wenn es zu den Gerichtsverhandlungen kommt, liegen oft Geständnisse vor, die durch Folter erzwungen worden sind.
Das sind grobe Verstöße gegen die Menschenrechtscharta. Russland wird deswegen regelmäßig vom Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Moskau bezahlt dann auch stets die in Straßburg ausgesprochenen Bußen, sorgt aber bei seinen Justizbehörden nicht gleichzeitig für die notwendigen Korrekturen. Wir machen uns auf zu Amina Gunascheva. Sie ist die Ehefrau des einen Arztes, des Anästhesisten Marat Gunaschew, der sich noch immer in Untersuchungshaft befindet. Sie ist ebenfalls Ärztin. Unser Fahrer fährt zickzack durch einen mit Abfallcontainern verstellten Hinterhof. Die Tür zum Treppenhaus steht offen. Die Wohnung des Ärztepaares in einer oberen Etage ist, wie auch die Nachbarwohnungen, durch eine hohe Stahltür gesichert. Drinnen führt uns die 32-jährige Amina Gunascheva durch die modern eingerichtete Wohnung. Hier weist nichts, aber auch gar nichts auf islamistischen Extremismus hin. Amina Gunascheva ist westlich gekleidet und trägt kein Kopftuch. Das Ehepaar hat zwei Töchter. Wir setzen uns auf ein schwarzes Sofa und Amina Gunascheva erklärt verzweifelt:
Как можно его обвинять в каких-то посягательствах на жизнь? Это полное беззаконие. Он не какой-то экстремист, у него нету каких-то вот
этих. Wie nur kann man meinen Mann des Extremismus bezichtigen? Das ist lächerlich, er war nie ein Wahhabist. Er war stets ein überzeugter Atheist.
Ein Monat vor seiner Verschleppung sei ihr Mann zudem vom russischen Inlandgeheimdienst minutiös überprüft worden, weil er eine Delegation von Ministerpräsident Medvedev begleiten musste. Alles sei überprüft worden, seine Beziehungen, seine telefonischen Kontakte. Den Behörden müsse doch letztlich klar sein, dass ihr Mann zu Unrecht problematischer Beziehungen zu Extremisten beschuldigt worden sei, meint sie. Hoffnungen aber, dass er jemals freikommen werde, habe sie heute kaum mehr. Denn das ganze Verfahren gegen ihren Mann habe mit rechtsstaatlichem Vorgehen nichts, aber auch gar nichts zu tun.
Наблюдая за этим беззаконием и за вот этой бесправностью людей, у меня никакой надежды нет. Какая, о какой надежде может быть речь?
Aus dem Kreis der Angehörigen der beiden Ärzte heißt es, Hintergrund des geschilderten Vorfalls sei nicht islamischer Extremismus oder Beziehungen zu Extremisten, sondern ein rein privates Familien- und Eifersuchtsdrama. Die Mediziner seien von einer enttäuschten ehemaligen Freundin des einen Arztes bei den Behörden böswillig und zu Unrecht als Extremisten beschuldigt worden. Jetzt ist der eine Arzt tot, der andere sitzt, ohne dass ihm bisher offenbar rechtliches Gehör gewährt wurde, in Untersuchungshaft. Ähnlich wie dem Anästhesisten Gunaschew vergeht es in Dagestan fast jede Woche jungen Männern, die von den Behörden verdächtigt und von Einheiten der Antiterrortruppen aufgegriffen werden, meint Jelena Dinisenko von Memorial. Mit ihr zusammen besuchen wir eine weitere Institution, die Selbsthilfe- und Menschenrechtsorganisation Mütter Dagestans. Deren Büro befindet sich in einer etwas heruntergekommenen Privatwohnung. Svetlana Isajewa ist Präsidentin der Vereinigung. Die pensionierte Buchhalterin ist selbst von einem traurigen Schicksal betroffen. Sie streckt ihre Hand aus und zeigt auf ein Schwarz-Weiß-Bild ihres Sohnes. Vor 6 Jahren, sagt sie, sei der damals 25-Jährige im Hof vor dem Haus verschleppt worden, in einem Moment, in dem im Nachbarhaus eine Antiterroraktion durchgeführt worden sei.
Были федеральные службы здесь, были наши сотрудники 6-го отдела, и участковый стоял в оцеплении. От участкового я узнала, что здесь проводилась спецоперация.
Es waren föderale Moskauer Truppen, die hier unten standen. Sie hatten eine Sperre eingerichtet, zusammen mit Polizisten aus unserem Stadtbezirk. Sie haben eine Wohnung im Nachbarhaus durchsucht. Mein Sohn ist damals von der Bildfläche verschwunden. Er ist nie mehr aufgetaucht. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist.
Ihr Sohn habe doch damals heiraten wollen. Und nein, mit Politik oder mit Islamismus habe er nichts am Hut gehabt, gar nichts. Über dem Schreibtisch von Svetlana Isajewa hängen 2 Dutzend Schwarz-Weiß-Fotos von jungen Männern, die auf ähnliche Weise wie ihr Sohn verschleppt und inzwischen wahrscheinlich tot sind. 56 junge Männer, so die Statistik von Memorial, sind so allein im vergangenen Jahr verschleppt worden und von den meisten unter ihnen fehlt heute jede Spur. Für die jungen Männer, die nach ihrem Schulabschluss zum Teil von Islamisten angeworben werden und sich dann in den Untergrund, in den Wald, wie es heißt, zurückziehen, zeigt Svetlana Isajewa wenig Verständnis. Aber, so meint die Präsidentin der Mütter Dagestans, dem Unmut vieler und damit letztlich auch dem Terrorismus könne wohl vor allem Einhalt geboten werden, wenn die Behörden bei ihren Bürgern für mehr Vertrauen sorgten.
Никто не будет уходить в лес, если у нас не будет твориться беззаконие, если будут соблюдать законы.
Wenn es diese Gesetzeslosigkeit nicht gäbe, würde niemand in den Wald gehen.
Ähnlich sieht das auch Ramazan Abdulatipov, den Wladimir Putin Ende Januar zum neuen dagestanischen Präsidenten ernannt hat. Im Interview mit Schweizer Radio SRF verspricht er einen Neubeginn, einen neuen, einen ehrlichen Dialog.
Это миротворческая деятельность. Это не только реинтеграция, это профилактика. Это работа с общинами. Это не допустить, чтобы туда человек попадал.
Es geht um Friedensarbeit. Wir müssen prophylaktisch wirken und den Terrorismus eindämmen, müssen in den verschiedenen Gemeinden arbeiten und reuige ehemalige Untergrundskämpfer wieder integrieren. Ich habe deshalb nach meinem Amtsantritt eine Kommission für Versöhnung ins Leben gerufen, die sich jetzt dieser schwierigen Aufgabe annimmt.
Siebzehn ehemalige Untergrundkämpfer, die sich zu einer Umkehr entschieden hätten, habe die Kommission in den letzten paar Wochen wieder in die Gesellschaft integrieren können. Die Regierung müsse in Zukunft aber noch sehr viel mehr tun, um bei der Bevölkerung für mehr Zufriedenheit beizutragen. Die Korruption im Beamtenapparat und bei gewissen Clans müsse bekämpft, die Wirtschaftslage müsse verbessert werden. Der erst vor 3 Monaten zum Präsidenten ernannte Abdullah Dipov äußert sich überraschend kritisch zur aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation in Dagestan.
Dagestan находится в глубочайшем кризисе. Я так хорошо живу. Это 3% населения республики, может так сказать.
Dagestan steckt in einer tiefen Krise. Nur gerade 3% unserer Einwohner können von sich behaupten, dass sie gut leben. Nur 9% der Arbeitsfähigen finden einen Platz in unserer Industrie. Dabei waren die Voraussetzungen doch stets gut. Sogar zu Sowjetzeiten hat sich die Republik aus eigenen Kräften über Wasser gehalten. Jetzt ist unser Staatshaushalt zu 85% abhängig von Subventionen aus Moskau. Das darf doch nicht sein. Unsere Leute müssen einen guten Lebensstandard erreichen können.
Es ist, und darin sind sich die meisten Beobachter einig, neben der Justizwillkür vor allem die schlechte Wirtschaftslage, die Jugendarbeitslosigkeit, welche einzelne junge Männer immer wieder in die Arme von Islamisten treibt. Wie überall im Land, ein Muezzin ruft über die Minarettlautsprecher zum Gebet. In Dagestan gibt es einzelne Dörfer und Siedlungen, in denen sehr ausgeprägt den islamischen Regeln nachgelebt wird. Gewissermaßen auf eine islamische Quartierhochburg trifft man auch in der Hauptstadt Machatschkala. Im Geviert rund um die Moschee an der Kotrova-Straße. Zum Nachmittagsgebet um 16:30 versammeln sich hier, wie zu einer Sportveranstaltung, fast nur jugendliche Männer im geschätzten Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Die meisten tragen Lederjacken und Turnschuhe. Die Moschee ist im Umbau. Kraftvoll schwingen sich die jugendlichen Gebetsbesucher über die rohen Baubretter, welche den Eingang zum Gebetsraum der Moschee versperren. Nur vereinzelt sichtet man unter den etwa 200 Jugendlichen auch ältere, bärtige Männer. Der Imam der Moschee, Hasan Gatschi, empfängt mich nach dem Gebet in einem Raum im Obergeschoss. Er trägt einen dunklen Umhang, eine weiße Kappe. Ab und zu, wenn er spricht, setzt er sich eine Brille mit dicken Gläsern auf. Russland gewähre allen Glaubensrichtungen Religionsfreiheit innerhalb seiner säkulären Verfassung. Ob er es denn akzeptieren könne, dass sich der Islam hier den staatlichen Regeln und Geboten unterordnen müsse? Imam Gatschi geht gewissermaßen in die Offensive.
Wissen Sie, so Gott will, wir werden ohnehin zu einer Einheit, zu neuer Solidarität, zu einem gemeinsamen islamischen Verständnis finden. Und wir werden bald alle nach der Scharia und der Sunna leben.
Im Unterschied zu einigen seiner Anhänger fordert Imam Gatschi, jedenfalls hier im Interview, keine staatliche Abtrennung der muslimischen Gebiete Südrusslands vom russischen Gesamtstaat. Er geht aber davon aus, dass der Islam dereinst ohnehin mal die ganze Welt umfassen möge.
как сами, как русские, как другие, которые все оставят религии, чтобы быть покорны им. Это такое еще не было исторически.
Wissen Sie, Russland wollte doch schon immer, dass wir Russen unsere Religion aufgeben und nur dem Staat gehorchen. Wir aber, wir bleiben dabei und betonen das auch immer wieder. Wir wollen nach der Scharia, nach der Sunna leben und in unserem Frieden und in unserer Freiheit. Alle hier wollen nur das, Ruhe und Frieden.
Дайте нам мир, свободу. Они хотят спокойствия, они хотят мир.
In welcher Struktur offenbar alle in Ruhe und Frieden leben wollten, Imam Hasan Gacci macht dies zumindest indirekt deutlich. Die Scharia, das islamische Recht, ist vor allem in den entlegeneren Regionen Dagestans schon heute oft die Basis der praktizierten Rechtsprechung. Bei Streitigkeiten unter den Bürgern übernehmen nämlich oft Imame die Rolle von Richtern. Aber auch offizielle Rechtsanwälte, die einem gestrengen Islam nahestehen, lassen sich in Dagestan neuerdings in speziellen Scharia-Schulungszentren in der muslimischen Rechtsprechung unterrichten, einem Parallelrecht zum russischen Recht. Ein solches Zentrum gibt es beispielsweise in Sassitli im Westen Dagestans. Der muslimische Anwalt Ziauddin Uwaisov ist einer der Exponenten, der in seinen Beratungen immer wieder die Scharia zu Rate zieht. Er meint, mit den Urteilen nach der Scharia könnten beispielsweise Auseinandersetzungen unter Nachbarn sehr viel einvernehmlicher und unbürokratischer geschlichtet werden, als wenn sich die Streitparteien an ein offizielles staatliches Gericht wenden würden.
Наши это люди готовы, во-первых, как бы признавать это решение суда, и они эти решения не подвержены там коррупции и так далее, и затем добровольно их исполняют, не бывает проблем в основном.
Viele Menschen sind sehr viel eher bereit, Entscheidungen nach der Scharia zu anerkennen als staatliche Gerichtsentscheide. Die Scharia-Gerichte sind auch nicht korrupt, ganz im Unterschied zu den staatlichen Justizorganen Dagestans. Wenn zwei Muslime in einen Konflikt geraten, so wenden sie sich heute an einen Imam oder einen Scharia-Gelehrten. Und dieser löst den Streit. Und beide werden so zufriedengestellt.
Уже разбирает их спор, кто из них по шариату прав, и они как бы, оба довольны этим решением, готовы его исполнять, выполняют.
Die Scharia-Gerichte übernehmen in Dagestan bisher etwa jene Rolle, wie sie in der Schweiz von Friedensrichtern wahrgenommen wird. Nach der Scharia werden jedenfalls bis jetzt vor allem kleinere Streitigkeiten geregelt. Bisher hat in Dagestan noch kein Imam befohlen, einem Dieb die Hand abzuhacken oder wegen begangenen Ehebruchs seine Frau zu steinigen. Trotzdem tun sich die dagestanischen Staatsorgane schwer damit, die muslimischen Mediatoren als Richter zu respektieren. Auch aus einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber den muslimischen Predigern, denn in einem ähnlichen Umfeld, wie hier Recht gelehrt und Recht gesprochen wird, werden hier wohl zum Teil auch radikale Lehren gepredigt und so ist zumindest zu mutmaßen, junge Dagestaner indirekt zum Dschihad, zum Kampf gegen den Staat, zum Terrorismus motiviert. Aber auch die Islamisten in Russlands Nordkaukasus selbst tragen wenig zu einer Beruhigung bei. Bei einer Antiterroraktion, die in diesen Tagen in der dagestanischen Bergstadt Gimri, rund 40 Kilometer südwestlich von Machatschkala stattfand, haben die Behörden zahlreiche Waffen, unter anderem eine Maschinenpistole, Munition, Handgranaten, Minen, Dutzende von Funkgeräten, Anleitungen zum Bau von Bomben und Attentatspläne beschlagnahmt. Und in der Nähe der Moschee von Gimri haben die Sondertruppen ein Labor aufgespürt, das dazu diente, Sprengsätze für Terroranschläge zu bauen. Weil sich die staatlichen Institutionen aber in den letzten Jahren wegen Misswirtschaft und Korruption bei vielen Bürgern im Land diskreditiert haben, sind einige politische Beobachter der Meinung, dass der Staat jetzt dort eben gezwungen sei, mit den neu entstandenen Parallelstrukturen zumindest den Dialog aufzunehmen und ein Einvernehmen zu suchen. Auch Rasul Kadiev, ein anerkannter dagestanischer Politologe und Jurist, der oft auch von der Menschenrechtsorganisation Memorial zu Rate gezogen wird, meint, dass die Regierenden in Dagestan, wenn sie denn einen einigermaßen stabilen Frieden anstrebten, gar keine andere Möglichkeit hätten, als mit den neu entstandenen Parallelinstitutionen einen Kompromiss anzustreben.
Новосатли, значит, Унцукульский район, Губден.
Die Staatsmacht hat inzwischen ihre Kontrolle über die Gebiete von Novosastli, Uizukul, Gubden oder Khajal-Mahi verloren. Die Gesellschaft dort hat sich autonom organisiert. Und wenn der Staat jetzt gegen die neu entstandenen Strukturen eingreift, droht bewaffneter Streit. Um die drohende Gewalt zu brechen, kann man nicht einfach Truppen in diese Gebiete entsenden und die dortigen Leute ins Gefängnis werfen. Es braucht Versöhnung und eine echte Integration.
Людей это помнят, потому что наша задача – примирение людей, восстановление отношений, интеграция.
Die Regierung von Dagestan steht vor äußerst schwierigen Herausforderungen. Sie ist gezwungen, die Entwicklungen der letzten paar Jahre in ihre Regierungspolitik mit einzubeziehen, ob sie das nun will oder nicht. Sie muss die Wirtschaftsmisere bekämpfen, die Korruption im Behördenapparat, die Rechtsunsicherheit und sollte endlich darauf hinwirken, dass bei Auseinandersetzungen zwischen Behörden und Bürgern die Menschenrechte gewahrt werden. Und eben, sie kann auch den politischen Islam nicht einfach ignorieren. Hier liege enormes Konfliktpotenzial, sagt Dagestans Präsident Abdullatipov. Er warnt gar vor einem Bürgerkrieg.
In Dagestan gehen sehr schwierige Prozesse. Одна часть полностью раздевается, а вторая часть полностью закрывается.
Дагестан ist von sich zu widerlaufenden Prozessen geprägt. Der eine Bevölkerungsteil will nach weltlichen Regeln leben. Der andere Teil orientiert sich immer mehr nach islamischen Regeln. Zwischen diesen Gruppierungen droht ein ernster Konflikt, vielleicht gar ein Bürgerkrieg. Ein solcher aber muss verhindert werden.
Гражданский конфликт. И это надо преодолеть.
Die Versöhnungspolitik des neuen dagestanischen Präsidenten Abdullatipov aber ist vielleicht zum Vornherein zum Scheitern verurteilt. Weil man in Moskau unter Putin wenig Verständnis für weiche Politikangebote aufbringt. Präsident Putin fordert vielmehr harte Loyalität ein, so wie sie diese etwa der tschetschenische Machthaber Ramzan Kadyrov gegenüber dem Moskauer Kreml erbringt. Dagestan mit seinen über 30 Ethnien aber ist nicht Tschetschenien. Und weil im Moment nichts darauf hindeutet, dass sich das soziale und wirtschaftliche Leben in Dagestan verbessert, trifft man dort im Nordkaukasus auch kaum auf jemanden, der davon ausgeht, dass die von Terroranschlägen, Antiterroraktionen und Menschenrechtsverletzungen geplagte Republik bald zu einem Frieden finden wird.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.